DW Menschen und Märkte.
Trotz Griechenland Gelassenheit an den Finanzmärkten. 18.000 Toi, der Wettlauf um die großen Schiffe und Messen auf Knopfdruck, eine Erfindung gegen Überdüngung. Das sind die Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker und heiße Sie herzlich willkommen. Es ist schon seltsam. In Brüssel ringen die Finanzminister der Eurogruppe um eine Lösung im Schuldenstreit mit Griechenland. Es könnte dabei um alles oder nichts gehen. Gleichzeitig steigen die Aktienkurse an den europäischen Börsen. Der DAX hat gestern und heute neue Rekordhöhen erklommen. Ist die Stimmung an den Finanzmärkten wirklich so gelassen, wie die Kurse vermuten lassen? Konrad Busen aus unserem Frankfurter Börsenstudio.
Hauck und Aufhäuser in Frankfurt, guten Tag.
Es ist kein großer Handelsraum hier von der Privatbank Hauck und Aufhäuser in Frankfurt. Große Summen gehen aber doch in Sekundenschnelle über die Telefon- und Computerdrähte der Händler. 130.000 Euro in norwegischen Anleihen, 1,3 Millionen einer neuen Unternehmensanleihe. Kaufen oder verkaufen, das ist hier tägliches Geschäft. Ilona Korsch, Anleihehändlerin, ist froh, dass sie nicht in einem Handelsraum in Athen arbeiten muss.
Wer sich mit dem griechischen Markt alleine beschäftigt, mit dieser Unsicherheit, ist nicht nur aufgeregt, sondern denkt auch über seine eigene Existenz nach. Also ich hätte da sehr große Angst.
Hier in Frankfurt ist die Stimmung dagegen positiv.
Die Stimmung an den Rentenmärkten ist ausgesprochen gut. Wir haben sehr hohe Kurse bei deutschen Bundesanleihen. Auch die Peripherieländer wie Italien, Spanien und Portugal legen gut zu in ihren Kursen und die Renditen fallen.
Die Rendite, das ist ja der durchschnittliche Zinssatz, zu dem sich die Länder neu verschulden können. Dass die Rendite italienischer, spanischer und portugiesischer Anleihen nicht steigt, sondern sinkt, das zeigt, dass die Situation heute ganz anders ist als damals beim Schuldenschnitt für Griechenland. Ilona Korsch.
Ja, der große Unterschied ist der, dass man vor einigen Jahren, als die Finanzkrise ausbrach, viel Abhängigkeit erlebt hat. Das heißt, die Investoren glaubten, dass Italien und Spanien nacheinander auch kippen. Und mit dem Auftreten der EZB ist sehr viel Vertrauen wieder in den Markt zurückgekehrt.
Korschs Kollege Thomas Philipp erläutert weiter.
Aktuell ist die Situation anders. Die Schulden von Griechenland liegen direkt beim Staat oder der EZB. Die Situation ist die, man hat klar identifiziert, wo liegen die Schulden, die möglicherweise jetzt hier auf der Kippe stehen.
Also, weil die Schulden beim Staat liegen und nicht mehr bei privaten Anlegern, machen sich die Anleger heute eben keine allzu großen Sorgen.
Hinzufügen möchte ich auch, dass die EZB mit ihren Anleihenkaufprogrammen im März beginnt. Selbst wenn Griechenland möglicherweise noch etwas auf Zeit pokert, haben wir hier eine Institution im Kapitalmarkt, die ab März ein Volumen von 60 Milliarden Euro investiert. Investiert in verschiedene Anleihenprodukte, Anleihenkategorien. Das macht dieses Jahr nicht vergleichbar mit dem Jahr, als wir den großen Schuldenschnitt in Griechenland hatten.
Das werden übrigens 60 Milliarden Euro pro Monat sein. Nicht nur bei den Anleihen, sondern auch auf den Aktienmärkten ist die Stimmung weiterhin gut.
Anleger schalten das Griechenland-Risiko auch hier weitestgehend aus und stehen auf der Kaufseite parat. Große institutionelle Anleger kaufen Aktien.
Wobei, diese Anleger sind Profis und in der Lage, extrem schnell zu agieren.
An den großen Märkten sind die Anleger in der Lage, sehr, sehr schnell zu verkaufen. Man kann sagen, Tag und Nacht ist weltweit vernetzt. Auf der Aktienseite ist es in erster Linie das Börsengeschäft, auf der Rentenseite das Interbankenhandelsgeschäft. Da sind sie mindestens 12 Stunden am Tag unterwegs, aber überspitzt gesagt können sie sogar hier nachts zuschlagen. Also ein Anleger kann in der Sekunde wieder verkaufen.
Und gerade wenn die Stimmung so überaus gut ist an den Märkten, dann macht das dem einen oder anderen am Finanzplatz auch schon wieder Sorge.
Wir wechseln das Thema. 18.000 Container auf einem Schiff. Oder, wie der Seemann sagt, 18.000 Toi. Die Schiffe, die Container mit Waren aus aller Welt transportieren, werden immer größer und brauchen daher immer tiefere Fahrrinnen. In Hamburg könnten sie gar nicht einlaufen, weil dort das Wasser im Hafen nicht tief genug ist. In Wilhelmshaven ginge es. Der dortige Jade-Weser-Port ist Deutschlands einziger Tiefseehafen. Bisher war hier kaum Betrieb. Das soll sich nun ändern. Heute nimmt dort die erste regelmäßige Containerlinie ihren Betrieb auf. Aus Wilhelmshaven, Godehard Weierer.
Es war eine ganz lange und eine ganz schwierige Zeit für uns, keine Frage. Jetzt geht das los.
Auf diesen Moment hat Mikkel Andersen lange gewartet. Genauer gesagt, seit dem September 2012, als der Hafen eröffnet wurde. Nun endlich schicken die dänische Maersk Line und die italienisch-schweizerische Reederei MSC die größten Containerschiffe der Welt regelmäßig nach Wilhelmshaven in den Jade-Weser-Port, dessen Geschäftsführer Mikkel Andersen von Beginn an ist.
Also Liniendienste, das heißt wöchentliche Anläufe hier in Wilhelmshaven. 2M, also dieser Zusammenschluss von Maersk Line und MSC, die schicken 2 Dienste pro Woche. Einmal einen Japan-Dienst nennen wir das und einmal einen China- und Südostasien-Dienst. Darüber hinaus schickt auch Maersk Line in eigener Regie einen Indien- und Mittlerer Osten-Dienst. Auch wöchentlich. Die Schiffe, die sind unterschiedlich in den 3 Linien, aber die größten fahren in einen von den 2M-Diensten und die sind 18, sogar 19.000 Teuschiffe auch. Also am 6. März haben wir hier MSC Oscar bei uns. Das wird derzeit denn der weltgrößte Schiff sein, mit 19.200 und ein paar.
In Wilhelmshaven können Schiffe mit einem Tiefgang bis zu 18 Metern zu jeder Uhrzeit unabhängig von Ebbe und Flut festmachen. Der Jade-Weser-Port liegt am tiefen Wasser, im Gegensatz zu Bremerhaven oder Hamburg. 1 Milliarde Euro hat der Hafen am Jadebusen gekostet und lag die ersten beiden Jahre nahezu verlassen da. Von einer gigantischen Fehlinvestition war schon die Rede. Aber nun kommt Leben in den Hafen. Und mit den großen Schiffen laufen auch kleinere Wilhelmshaven an. Schiffe, die Container aus Übersee in die Häfen der Nord- und Ostsee verteilen oder sie von dort nach Wilhelmshaven bringen.
Fiederverkehr ist ja Strategie von den Reedern. Momentan sieht das so aus, dass sie Raum Baltikum bedienen werden von Wilhelmshaven. Also zum Beispiel gibt es, wenn man mit Maersk Line einen Container nach Helsinki buchen möchte, dann wird man von Asien aus, dann wird man über Wilhelmshaven geroutet.
Für die anfängliche Flaute nennt Mikkel Andersen 2 Gründe. Einmal die seit Jahren anhaltende weltweite Krise in der Schifffahrt. Zum anderen die in letzter Minute gescheiterte Allianz der 3 weltgrößten Containerreedereien, die den Jade-Weser-Port anlaufen wollte. Auf 2,7 Millionen Containerbewegungen ist der Hafen in der ersten Ausbauphase ausgelegt. Gerade einmal 64.000 waren es im vergangenen Jahr. Und jetzt?
Ich finde, es ist klar, dass wenn wir hier 3 Liniendienste bekommen, dann kann man davon ausgehen, dass wir einige 100.000 Bewegungen in 15 erreichen werden. Die letzten Jahre, nein, das war nicht viel. Letztes Jahr war auch nicht viel, aber letztes Jahr war auch nicht anders als vorletztes Jahr. Ein Maersk Line wäre ja eigentlich früher hier gewesen, auch mit MSC und CMA gemeinsam in einer sogenannten P3-Allianz. Aber die ist ja bekannterweise von den Chinesen gestoppt worden. Und deswegen hat sich das auch alles ein bisschen verzögert, bis wir denn jetzt 2M haben.
Am heutigen Freitag geht es los. Um 20 Uhr wird die Munkebo Maersk aus Rotterdam erwartet. 400 Meter lang, 60 Meter breit, 194.000 Bruttoregistertonnen, 18.000 Container haben an Bord Platz. 10 Stunden später, Samstag früh um 6, legt das Schiff ab, Richtung China. 8 Häfen werden dort bedient. Anfang Mai soll die Munkebo Maersk wieder zurück in Wilhelmshaven sein. Ein Anfang ist gemacht. Auf öffentliche Zuschüsse allerdings wird der Jade-Weser-Port auch künftig angewiesen sein. Kein Problem für Frank Schild, den hafenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion in der Bremer Bürgerschaft.
Natürlich kommt es darauf an, dass momentan die Einnahmesituation nicht ganz so ist. Und auf der anderen Seite muss man ja weiter investieren. Ein Hafen, so wie auch Jade-Weser-Port als Hafen, ist für den Bedarf geplant, nämlich für die Perspektive nach vorne. Und ich verlasse mich da sehr stark auf die Unternehmen, die sagen, in 10 Jahren wird über die Frage der Notwendigkeit vom Jade-Weser-Port in der Form nicht mehr gesprochen werden, weil dann sich nach und nach das zeigt, was ja Projekte in Häfen sind. Langjährige, hundertjährige Projekte, die für unser Wirtschaftswachstum von Notwendigkeit sind.
Der Containerumschlag soll sich in den nächsten 15 bis 20 Jahren verdoppeln. An diese Prognose hält sich auch Olaf Lies, gebürtiger Wilhelmshavener und niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Er ruft bereits zum weiteren Ausbau des Jade-Weser-Ports auf. Statt wie bisher 8 sollen dann 16 Containerkräne bis zu 5 Millionen Container im Jahr löschen und laden können. Am Jade-Weser-Port sind zu ungefähr gleichen Teilen Niedersachsen, Bremen und über eine Tochtergesellschaft die dänische Maersk Line beteiligt. Und die Neubauschiffe, die großen Reedereien in Auftrag geben, werden noch größer, noch breiter und noch tiefer. Das Alleinstellungsmerkmal des neuen Hafens am Jadebusen ist die tiefe Fahrrinne. Der Jade-Weser-Port, daran hatte Geschäftsführer Mikkel Andersen nie gezweifelt, wird im weltweiten Containerverkehr eine feste Größe.
Die werden sich natürlich angucken, wo die besten Möglichkeiten sind. Jetzt haben sie das alles neu strukturiert. Wilhelmshaven kriegen 3 Dienste. Hamburg und Bremerhaven gibt es immer noch. Natürlich muss es auch geben. Alleine in Hamburg wird um die 10 Millionen Teu umgeschlagen jedes Jahr. In Wilhelmshaven haben wir eine Kapazität von 2,7 Millionen Teu. Wir können nicht die Position von Hamburg übernehmen über Nacht. Das wird nicht gehen. Also ich glaube, wenn ich Hamburger wäre, würde ich mich jetzt nicht große Sorgen machen.
Godard Weyer berichtete aus Wilhelmshaven. Vom Wasser zurück aufs Land, genauer auf den Acker. Bauern düngen ihre Felder, um höhere Ernten zu erzielen. Doch wenn sie zu viel düngen, ist es schädlich. Es schadet der Umwelt und auch dem Geldbeutel der Bauern, denn Dünger ist teuer. Die genau richtige Menge an Dünger zu ermitteln, war bisher mit einigem Aufwand verbunden. Nun aber haben Wissenschaftler der Universität Bochum ein Gerät entwickelt, das denkbar einfach funktionieren soll und selbst in Entwicklungsländern zum Einsatz kommen könnte. Frank Lohmann berichtet.
Um optimale Ernteerträge zu erzielen, setzen Landwirte Düngemittel ein, mit nicht selten schädlichen Folgen, da sie zu viel Dünger auf den Nutzflächen ausbringen. Dadurch gelangt Nitrat in Grundwasser und Gewässer, was wiederum zu einem Überangebot an Nährstoffen führt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringt. Durch die Nitratbelastung entstehen zum Beispiel auch den Wasserwerken höhere Kosten bei der Aufbereitung des Wassers. Abhilfe, so unlängst ein von der Bundesregierung eingesetzter Sachverständigenrat, könnte die Einführung einer Art Stickstoffbuchhaltung für Landwirtschaftsbetriebe schaffen. Schließlich moniert die Europäische Kommission schon seit längerem, dass in Deutschland die europäischen Grenzwerte überschritten würden. Allerdings können Landwirte bald auch selbst den Düngebedarf des Bodens exakt ermitteln. Ohne Labor, unkompliziert, an Ort und Stelle. Und zwar mit Hilfe eines Nitratsensors, den Nicolas Plumeret an der Ruhr-Universität Bochum entwickelt hat.
Die große Frage in meiner Kindheit war immer herauszufinden, wie viel Düngermittel eine bestimmte Kultur braucht. Und eine Lösung zu dieser Frage hat mich eigentlich in die Wissenschaft mitgeschleppt, weil das ist der Grund, warum ich erstmal Chemie gelernt habe und dann Elektrochemie.
Mittlerweile hat der Sohn eines Bauern aus dem Elsass die Lösung gefunden. In Gestalt eines Gerätes, das kleiner als ein Smartphone ist und nach seinen Worten problemlos von jedem Landwirt bedient werden kann. Im Unterschied zu bisherigen Methoden, den Nitratwert zu ermitteln.
Man kann tatsächlich die Erde analysieren und man kann herausfinden, wie viel Nitrat da drin ist. Man kann auch die Pflanzensaften eine Probe nehmen, zum Labor schicken und genau diesen Nitratwert bekommen. Die Schwierigkeit dabei ist, der Landwirt hat die Information dann nur viel später, wenn es vom Labor zurückkommt.
Eine Methode, die Zeit und Geld kostet. Zurzeit setzen Landwirte darum bis zu doppelt so viel Dünger ein, wie die Nutzpflanzen tatsächlich benötigen. Überdies schadet die Produktion der Stickstoffdünger dem Klima. Zur Verdeutlichung. Jährlich verschlingt die Herstellung des Düngers gut 1% des globalen Energiebedarfs und hunderte Millionen Euro. Das von Nicolas Plumeret entwickelte Messgerät schont nicht nur die Umwelt, sondern auch das Budget der Landwirte.
Und die Finanzfrage ist auch ganz relevant heute, weil die Kosten vom Dünger selbst sind gelenkt zu den Kosten vom Erdöl. Also wenn Erdöl steigt, steigen die Düngerkosten. Und dann ist es auch ganz wichtig für den Landwirt, dass er in die Ende auch noch Geld übrig hat, dass er nicht zu viel ausgibt in Düngermitteln.
Der Nitratsensor funktioniert ähnlich wie ein Blutzuckermessgerät. Der Landwirt ritzt einen Pflanzenstängel an, um einen winzigen Tropfen Pflanzensaft zu gewinnen. Der wird von einem Messstäbchen aufgesogen. Das ist eine Art bedruckter Streifen aus Papier oder Kunststoff mit leitfähigem Kohlenstoffmaterial, das ein Enzym enthält.
Und was wir benutzen hier, ist ein Enzym, die ganz spezifisch das Nitrat reduzieren kann. So wir kriegen einen Strom, einen Stromwert, die ganz spezifisch für diese Nitratreduktion entspricht. Und alles anderes in dieser Probe wird nicht reagieren. Und deshalb kann man ganz sicher sein, dass wirklich nur diese Verbindung gemessen wird.
Ob die Pflanze im Boden noch Dünger benötigt oder nicht, das kann der Landwirt direkt ablesen. Nach erfolgreichen Versuchsreihen mit Mais und Weizen steht für Nicolas Plumeret und das Team vom Zentrum für Elektrochemie an der Ruhr-Universität Bochum fest.
Was wichtig ist, ist, dass man aus dieser Information für jede Kultur herausfinden kann, wie viel Dünger noch benötigt ist oder ob die überhaupt Dünger braucht. Und das ist dann die Aufgabe der Agronomen, die das wirklich dann für jede Kultur bestimmen.
Inzwischen steht das Genehmigungsverfahren für ein Patent vor dem Abschluss. Außerdem laufen bereits Verhandlungen mit Unternehmen für die Serienproduktion dieses Nitratsensors.
Und da sind ein paar Industriepartner schon interessiert. So, der eine ist in der USA, der andere in den Niederlanden, in Holland.
Eben aus Ländern mit einer intensiven Landwirtschaft. Aber bei der Entwicklung dieses Messgerätes ging es den Wissenschaftlern mehr noch um globale Aspekte. Vor allem um Länder, in denen bislang so gut wie keine Bodenproben vorgenommen werden.
Es geht eher um die Länder, wo das überhaupt nicht gemacht wird und wo man wirklich immer im Überschuss die Düngermittel dazu gibt, so die Entwicklungsländer eher. Und da kann man locker eine Hälfte der Düngermittel sparen.
Die Herstellungskosten des Messgerätes beziffert Plumeret auf rund 100 Euro. Die für die Einzeluntersuchungen erforderlichen Messstäbchen kosten weniger als 1 Euro. Mit einem einmaligen Test ist es aber nicht getan. Erst eine regelmäßige Kontrolle liefert die Informationen für eine richtige Düngung.
Das ganz Wichtige ist, dass die Messungen durchgeführt werden, kurz vor der Düngemittelzugabe. Im Idealfall sollte der Landwirt vielleicht während der Wachstumsphase regelmäßig einmal pro Woche testen und sehen, ob es jetzt schon nötig ist oder ob er nur eine Woche warten kann.
Das schont nicht nur den finanziellen Aufwand des Landwirtes, sondern auch die Umwelt.
Mit diesem Bericht von Frank Lohmann sind wir am Ende der Sendung. Jürgen Kuhn in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.